Also Aufnahme läuft.
Ja, können alle mich hören? Hallo, hallo?
Ja, ich höre euch.
Können Sie mal Ihr Brötchen jetzt, was machen Sie denn da?
Ich habe von meinem Brötchen abgebissen. Entschuldigung.
Lorraine,
ja?
Es ist manchmal auch ganz gut für dich, dass du in Hamburg sitzt und nicht hier.
Ich glaub
dann musst
auch.
Du das jetzt nicht zugucken. Das ist wie so ein Andy Warhol-Kurzfilm, was er hier macht, ihm beim Brötchen gucken zuzuhören.
Ja, vor allem filtert Teams die ganzen Kaugeräusche raus. Ich glaube, das tut mir gerade am besten. Du hörst die wahrscheinlich da, oder?
Ah. Dafür aber jetzt hört doch mal. Dafür wurde die künstliche Intelligenz erfunden.
Zur Strafe beiße ich nochmal.
Ja, okay, aber gut.
Okay.
Also ist mir jetzt auf die Hose gefallen. Ist doch blöd.
Wir können gleich weiterreden, aber jetzt kau erstmal zu Ende und in der Zeit spielen wir schon mal das Intro ein.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
So, hier bin ich.
Sind Sie
mit leerem Mund runtergeschluckt, ein bisschen Tee nachgespült, alles gut. Annalena Baerbock, ich will nur ganz kurz.
Ganz kurz, Annalena. Wir müssen erstmal begrüßen. Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres großartigen Podcasts. So viel Zeit muss schon sein. Ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen. Hallo nach Hamburg, hallo zu Lorraine.
Guten Tag.
Augstein, Sie spielen auf Zeit. Aber auch von mir ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen. Und wir weiten den Blick, schauen auf Annalena Baerbock, die sich mit einem, man kann schon sagen, rustikalen Bodycheck in die Rippen ihrer besten, erfahrensten, in höchsten Tonen auch von ihr selbst gelobten Karrierediplomatin Helga Schmidt, indem sie also die in die Bande gerammt hat, hat sie sich einen Job bei der UNO als Präsidentin der Vollversammlung gesichert, obwohl sie eigentlich gesagt hatte, nee, sie will eigentlich gar nicht. Was mich an der Debatte darum stört, ist, dass wir reden über, ist sie eine gute Mutter? Ist sie eine gute Feministin? Darf sie überhaupt? Darf eine Frau eine andere Frau quasi so ins Abseits schießen? Und zwar in einem Machtgefälle von Minister zur Beamtin, Ministerin zur Beamtin. Worüber wir überhaupt nicht reden ist, warum kriegt die den Job? Die war keine gute Außenministerin. Wer glaubt zum Teufel, dass sie eine gute Präsidentin der UN-Vollversammlung
ist? Ah ja,
wird?
Gut, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so ein zentraler Posten ist. Ich glaube, da muss man immer sagen, so sind alle da, setzt euch jetzt bitte hin, keiner dazwischen reden, Blome, Brötchen weg und so. Ich glaube, so ein Job ist das, das wird sie schon okay machen. Eine schlechte Außenministerin
war
sie.
Nein, das stimmt nicht. Sie wird moderieren müssen. Achtung, moderieren.
Ja.
Absolute Spezialität von Annalena Baerbock, moderieren.
Das stimmt, ja.
Die Suche nach einem neuen, in der Tat dann machtvollen, Generalsekretär der Vollversammlung.
Das wird man sie
UNO
sowieso nicht machen lassen. Ich will mich da gar nicht dran beteiligen, auch an diesen Gesprächen, ob sie jetzt eine gute oder eine schlechte Mutter ist. Das geht mich nur wirklich nichts an. Das wäre auch echt antifeministisch und total bescheuert, was man da hin und wieder jetzt lesen kann. Aber was ich schon sehr, sehr lustig finde, ist, dass wenn sowas passiert, können Sie die Uhr danach stellen, dass eine halbe Stunde später bei Spiegel Online ein Artikel steht mit der Überschrift: Die Welt braucht mehr weiblichen Egoismus. Und das ist ein Artikel geschrieben von einer Frau und da wird Annalena Baerbock dafür gelobt, dass sie sich gegenüber dieser Kollegin verhalten hat wie eine Arschgeige, wie eine männliche Arschgeige. Und es wird gesagt, das ist doch toll und das ist feministischer Fortschritt, wenn Frauen genauso egoistisch und rücksichtslos vorgehen wie Männer. Wo ich natürlich in meiner ganzen alten weißen Mannhaftigkeit sagen muss, ich hatte den Feminismus ursprünglich anders verstanden. Ich dachte, die Welt wird irgendwie besser und anders, wenn Frauen... Nein, Feminismus ist, wenn Frauen genau solche Sackgesichter sind wie Männer.
Ist das dann feministische Außenpolitik, die ja das offizielle, wenn man so will, Motto ihrer segensreichen, möchte ich sagen, Amtszeit war, Annalena Baerbocks Motto?
Nein, es ist
feministische Außenpolitik, die sich darin materialisierte, übrigens, um das noch zu erwähnen, dass 8% der Projektausgaben der Außenpolitik gendertransformativ zu sein hatten.
Und jetzt vorsichtig, lieber Kollege, weil wir werden gleich noch über Elon Musk und Doge reden, ja, the Department of Government Efficiency. Und mit dem gleichen Soupçon, und der gleichen Helm und dem gleichen Twitter- und AfD-Sarkasmus, wie Sie das jetzt hier gerade benutzt haben, machen sich diese Leute lustig dort in Amerika über diese ganzen komischen Woken-Projekte, die sie alle irgendwie so wegstreichen wollen. Vorsicht, ich habe gar nichts gegen gender-inklusiven Schnickschnack-Förderung und so. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Länder auf der Welt, wo es echt gut ist, wenn gender-inklusive und ich weiß nicht was Projekte gefördert werden. Fallen mir eine Menge Länder an.
Gender-transformativ war es und man wüsste gerne, was es ist, denn es wird nirgendwo erklärt, was das zu bedeuten hat. Hauptsache, es sind halt 8%. Ich möchte nochmal auf den Begriff Egoismus zurück. Ich glaube, wir sollten an diesem Punkt auch das Zentralorgan des deutschen Feminismus, der deutschen Emanzipationsbewegung konsultieren, nämlich die Bunte. Also die Bunte, schönes People-Magazin, Zentralorgan, die hatte kürzlich mal, nicht so lange her, ein paar Monate, eine Titelgeschichte über Annalena Baerbock und Anthony Blinken, den damaligen noch Außenminister unter der Biden-Administration. Und das Inhalt, die haben was miteinander. Die haben so eine Affäre. Schweigend oder nicht so schweigend, aber irgendwie sind sie ein Liebespaar. Und wer wohnt in New York neben 15 Millionen anderen? Anthony Blinken. Und wenn das jetzt kein Beweis ist dafür, dass es nicht Egoismus war, wie Sie unterstellt haben, oder gar Arschgeigentum, wie Sie auch noch gesagt haben, sondern es war Liebe. Mm. Sie hat den Job der Liebe wegen genommen.
Oh, ist das schön. Das ist so süß. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele von Ihnen wissen gar nicht, dass der Kollege Blome lange, lange Jahre seines Lebens bei der Bild-Zeitung war. Und wie Sie eben erlebt haben, ist es so, dass Sie vielleicht den Kollegen Blome aus der Bild-Zeitungsredaktion rausnehmen können, aber sicherlich niemals, niemals die Bild-Zeitung aus dem Kollegen Blum.
Und einen habe ich trotzdem noch. Lieber Kollege Augstein, from the bottom of my heart, möchte ich sagen, dass die Einreise der Kollegin Baerbock nach New York in die USA sich natürlich leicht gestalten wird, weil sie fährt auf einem mir ist was runtergefallen.
Das Brötchen?
Nee, der Stift. Das Brötchen liegt hier noch, also angebissen. Also die Einreise der Kollegin Baerbock wird sich leichter gestalten, geradezu problemlos wahrscheinlich, mindestens mal im Vergleich zu den Problemen, in die der französische Raumfahrtwissenschaftler jetzt dieser Tage gelaufen ist, als er in die USA einreisen wollte an einem Flughafen. Und man hat dann sein Handy sich angeschaut und in dem Handy standen irgendwie garstige Dinge in Chatverläufen über Donald Trump. Und dann hat man gesagt, das ist Terrorismus. Und darum hat man dem die Tür gewiesen, der durfte nicht einreisen. Und jetzt frage ich Sie, wie weit sind die jetzt schon runter eigentlich?
Naja, dass Sie mich das fragen müssen, ist ja ganz lustig, denn ich dachte, ich bin hier der linke Anti-Amerikaner, der immer gesagt hat, die haben sowieso nicht mehr alle Schrauben im Kasten und sind Imperialisten und nehmen es mit den Bürgerrechten und ich weiß nicht was, alles nicht so genau. Ja klar, ich meine, Sie müssen sich alle mal vorstellen daheim, das ist ja nicht der einzige Fall. Es gab auch andere Situationen, wo deutsche Staatsbürger beim Grenzübertritt einfach einkassiert wurden. Der eine, der hatte auch ein Arbeitsvisum für die Vereinigten Staaten, scheißegal. Eine libanesische Ärztin von der Elite-Universität, eine Nierenspezialistin, die man gleich wieder in den Libanon zurückgeschickt hat. Sie hatte den Fehler gemacht, dass sie da Verwandte besucht hat. Seitdem geben die Universitäten ihren ausländischen Mitarbeitern Warnhinweise, verlasst lieber jetzt im Moment die Vereinigten Staaten nicht, wir wissen nicht, ob ihr zurückkommen könnt. Aber man will ja immer doch noch an das Gute irgendwie glauben und denkt dann so, das sind irgendwie so Einzelfälle und das, weiß ich nicht, kann passieren. Die werden jetzt alle so von der Presse vielleicht auch nach oben gezogen, weil alle genau hingucken. Nur die Begründung in diesem Fall, die hat es natürlich in sich. Das heißt, die haben dessen Telefon und Rechner geflöht, wo ich frage, warum eigentlich? Das ist ein Wissenschaftler, der reist da ein für so einen Kongress. Wieso eigentlich fucking hat eigentlich der Grenzer das Recht, mein Telefon anzugucken? Spinnt ihr eigentlich? Und dann lesen die das durch. In Houston war das übrigens. Auf Französisch vermutlich. Wie geht das denn eigentlich dann so schnell? Und sehen, oh, da wird Trump irgendwie beleidigt und schicken den dann nach Hause. Lieber Kollege Blume, die von Ihnen so geliebten Vereinigten Staaten und von mir hätte ich ja auch gesagt, Geliebten, verwandeln sich eben wirklich in eine Diktatur. In Diktaturen. Ah. In Diktaturen geht man so vor. Können wir uns darauf einigen, auf den Satz, was wir da beobachten, kennen wir sonst nur aus Diktaturen? Das kann man schon sagen.
Also diesen Fall, solche Gebaren kennt man aus Diktaturen. Deswegen ist aber, sind die USA noch keine Diktatur, anders als China und Russland, an deren Grenzen es natürlich genauso zugeht. Aber um eine Diktatur zu sein, braucht es noch ein bisschen mehr. Aber Sie haben völlig recht, das ist jenseits. Und blöde Frage, würden Sie jetzt noch in die USA als Tourist fahren? Ich würde es nicht. Ich würde im Moment nicht darüber nachdenken wollen, ob man dann da sauber reinkommt und was passiert, wenn man da irgendwas falsch macht, ohne es vielleicht auch zu wissen oder zu merken. Die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes, sind wir wieder bei Annalena Baerbock, sind angepasst worden mit klaren Warnhinweisen. Achtung, wenn ihr da hinfährt, dann müsst ihr aber wirklich perfekt euch benehmen, weil sonst kommt ihr einfach für 3 Wochen in irgendeinen Abschiebeknast. Und das macht mir irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Und das ist wahrscheinlich auch nur auf Einzelfällen beruhend. Aber trotzdem, funktioniert das Rechtssystem in den USA eigentlich noch richtig? Oder dauert das dann alles ein bisschen lang? Weil das ist einfach jetzt nicht so wichtig, ob da alles, der Staat, die Behörden, ordentlich vorgehen. Denn die Flut dessen, was Donald Trump da macht, lebt ja von der Grenzüberschreitung im politischen Sinne, im juristischen Sinne und in der Hoffnung, na, die Institutionen, die Gerichte werden schon nicht alles zurückweisen können, weil zu viel ist.
Naja, es ist, ich finde auch, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man jetzt alles über einen Kamm schert und jetzt so sagt, so China und Amerika ist jetzt irgendwie das Gleiche und so. Das wäre ich auch vorsichtig. Trotzdem sage ich nochmal, dieser Fall macht Angst und ich zum Beispiel hätte überhaupt gar keine Lust darauf, meinen Rechner und mein Telefon irgendwem zu zeigen und dann irgendwie so 6 Stunden irgendwo in so einem Zimmer zu sitzen und verhört zu werden, um dann am Ende in so einem Abschiebegefängnis zu sitzen. Da können Sie mich echt aber von der Decke kratzen irgendwie, da würde ich so durchdrehen. Das finde ich eine Horrorvorstellung, deshalb meine Antwort nein. Ich würde jetzt nicht in die Vereinigten Staaten fahren, was ich sehr schade finde.
Soweit sind wir schon.
Soweit sind wir schon. Deshalb ist mir das auch so wichtig, dass wir jetzt heute über diese spezielle Anekdote da reden, mit diesem französischen Wissenschaftler. Weil der gleiche Grenzer, der den Typen jetzt geflöht und dann eingeknastet und dann nach Hause geschickt hat, der hätte den ja vor 4 Wochen durchgewunken. Das heißt, da hat sich irgendwas ist passiert in diesen 4 Wochen. Es ist ja nicht Donald Trump selber, der den an der Grenze zurückweist, sondern es ist eine einzelne Figur, es ist ein einzelner Mensch. Und ich finde, was man da so gut lernen kann, ist, dass wie schnell ein liberales System zu einem unterdrückerischen System umkippt, weil die Leute es halt mitmachen. Ich meine, der Grenzer hätte ja auch sich den Quatsch angucken können, hätte sagen können, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Meinungsfreiheit, kannst halt einreisen. Oder hätte sich das gar nicht erst angucken müssen, denn warum guckt er sich überhaupt das Telefon von einem französischen Wissenschaftler an?
Gut, das wissen wir jetzt
nicht. Der zu einem Kongress reist, naja, im Auftrag des CNRS, also einer französischen staatlichen Organisation. Das hat natürlich schon auf einem anderen Level sind wir jetzt hier gerade. Das heißt, Diktaturen, das ist mein Punkt, funktionieren immer nur dadurch, dass die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft mitmachen bei der Diktatur. Die Menschen unterdrücken sich halt immer selbst und gegenseitig. Und das kann man hier sehen, wie schnell das geht.
Das ist mir jetzt zu pauschal und zu weit gegriffen. Also Sie haben recht, seltsames Verständnis von Meinungsfreiheit, wenn das jetzt also ein bisschen Kritik oder was auch immer, Spott und vielleicht auch Häme und Hass über Donald Trump geht nicht. Aber alles andere, was die selber machen, das geht dann schon. Und was J.D. Vance hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz so angeklagt hat, war ja, man kann in Europa nicht einmal mehr einen Koran verbrennen. Das ist doch alles Meinungsfreiheit, das muss doch möglich sein, bla bla bla. Also hier sei die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten. Ich glaube, an der Grenze wurde sie da mit Füßen getreten, da haben sie recht. Aber dass jetzt da Millionen Grenzbeamte den kleinen Faschisten aus freien Stücken in sich entdecken, den sie schon immer in sich trugen angeblich und ihn jetzt freigelegt haben, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist so ein Zwischenmoment. Die Befehlskette sagt von oben, an den Grenzen wird jetzt viel schärfer gehandhabt und dem radikal könnt ihr zurückweisen, den müsst ihr euch gar nicht mehr rechtfertigen. Also es wird was freigegeben und jetzt, würde man sagen, gibt es sicherlich welche, die sagen, endlich kann ich meinen Sadisten raushängen lassen, wollte ich schon mal immer. Und ganz viele andere werden sich jetzt irgendwie tastend durch diese Zeit versuchen zu bringen. Nicht viel falsch machen, aber auch nicht viel richtig machen wollen und schon gar nicht großartig Kritik üben, um mal zu gucken, wohin die Reise wirklich geht. Und das ist doch die entscheidende Frage. Kann Donald Trump diesen Wahnsinn der ersten 50 Tage durchhalten und weiterführen, die nächsten 50 und nochmal 50 und ich weiß nicht wie lange? Oder kann er es einfach nicht, weil er es nicht kann?
Also,
oder einfach sind es alles Dilettanten, die dabei sind, ihr komplettes Land, ihre Behörden und damit auch letztlich am Ende die Zustimmung der Bevölkerung zu dieser Politik vor die Wand zu fahren. Ich glaube Letzteres, unabhängig von den ganzen moralischen Bedenken und Maßstäben, die wir zu Recht haben und die wir mal gemeinsam hatten mit der USA und der US-Führung, daran sollte man sich immer mal wieder erinnern, um sich selbst auch dessen zu vergewissern als Europäer. Aber der Befund, der wichtigere Befund im Moment ist doch, Donald Trump kann es nicht.
Ja, ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit, er kann es nicht. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, die planen ja eine...
Er erreicht seine Ziele nicht.
Es ist eine Revolution, die da gemacht wird. Er hat schon gesagt, wenn wir jetzt in die Rezession rutschen wegen der Zölle, dann ist es das wert. Also er stimmt seine Leute schon darauf ein, dass man vielleicht durch eine Krise durchgehen muss für den Umbau der amerikanischen Wirtschaft eben weg von internationaler Verflechtung hin zu Autarkie. Ja, wir machen jetzt hier alles selbst und so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht wird das der Lebensstandard sinken, aber dafür der National Pride steigen und dann sozusagen in der Bilanz bleibt der Glückslevel der gleiche. Keine Ahnung. Wissen Sie, ehrlich gesagt, interessiert mich das auch gar nicht, weil ich bin ja auch gar kein Amerikaner. Ich sehe nur, die Amerikaner haben keine Eier mehr und wollen jetzt von uns welche haben. Sie gucken mich so komisch an, das stimmt. Ist ja der Bundesverband Ei. Sie wussten auch nicht, dass es das gibt in Deutschland. Der Bundesverband Ei, also die Leute, die sich um das deutsche Eierwesen kümmern, haben eine Meldung rausgegeben.
Das deutsche Ei.
Das deutsche Eierwesen. Wir haben eine Anfrage aus den USA erhalten, ja, sagte der Sprecher des Bundesverband Ei, dass wir eben deutsche Eier nach Amerika exportieren, weil die Amerikaner zu wenig Eier haben. Vielleicht insbesondere auch in der Regierung.
Oh. Klar,
zu wenig Eier, keine Eier.
Augstein, man muss nicht in jeden Haufen reintreten, nur weil er auf dem Gehsteig liegt.
Also ich finde es lustig.
Was?
Wenn Lorraine es lustig findet, ich mache alte weiße Mann-Witze und eine junge Frau findet das lustig, dann das lässt mich hoffen.
Naja, ich würde sagen, das sagt möglicherweise was über sie, aber ganz gewiss auch was über Lorraine.
Okay, pass auf.
Und was, das schneiden wir jetzt raus?
Nein, nur damit sozusagen die Leute auch den sachlichen, wir sind ja auch ein Informationsformat. In Amerika herrscht Geflügelgrippe oder Geflügelpest oder so, die Hühner werden alle getötet. Die Eier werden teurer, die Burger, in denen die Eier sind, werden auch teurer. Lebenshaltungskosten, Trump hat den Leuten gesagt, ich senke die Lebenshaltungskosten, jetzt werden die Eier teurer. Also ruft er in Deutschland an und übrigens auch in Dänemark, hat er auch, haben sie auch nachgefragt nach den Eiern. Die Dänen wollten ihre Eier aber gar nicht nach Amerika verkaufen, weil die Amerikaner ja ihnen Grönland wegnehmen wollen. Da kann man mal sehen, wie schwierig internationale Beziehungen sein können.
Naja, das ist, ich meine, Grönland ist durch das Klimawandel, gehört ja zu Dänemark, so heiß geworden, dass man auf den Steinen ganz viele Eier braten kann. Das heißt, die müssen ihre Eier selber behalten. Ganz klarer Fall, kann man Donald Trump sofort klar machen. Versteht der eh, weil er ja sonst auch nichts versteht. So, Scherz beiseite. Weil sie sagten, das ist egal, ob das, und dann wird womöglich der Nationalstolz-Level steigen, weil die Preise halt auch steigen und in Summe ist es dann aber auch wieder okay. Und die Zustimmungswerte für Donald Trump
bleiben gleich. So wie in Russland. Da sind die Leute auch zufrieden mit Putin, obwohl es ihnen schlechter geht. Sie sind deshalb zufrieden, weil er ihnen das Gefühl vermittelt, Russland ist wieder jemand in der Welt. Ohne Witz, jetzt Sarkasmus aus. Das kann schon funktionieren. Wenn Sie Leute
sagen russische Umfrageinstitute, ich lache mich jetzt gleich tot.
Nein.
Also jetzt hören Sie doch mal auf. Das können Sie doch. Also was die Russen wirklich denken, werden sie nicht mehr erfahren, bevor Wladimir Putin weg ist. Weil sie riskieren ihr Leben im Wortsinne, wenn sie sagen, was sie denken. Insbesondere, wenn es kritisch gegenüber Wladimir Putin ist. Sie riskieren ihr Leben. Soweit sind wir in den USA ja noch nicht, zum Glück. Und dahin kommen wir ganz bestimmt auch nie. Und trotzdem sehen sie, wie die Zustimmungswerte für Donald Trump weggeschmiert sind, entlang der Preissteigerung und der Aussicht auf eine regelrechte Rezession. Oder aber auf eine Phase von Stagflation, kaum Wachstum, gar kein Wachstum, aber schnell steigende Preise. Das heißt, wirtschaftlich hat der Wirtschaftsdealmaker Superman Donald Trump zumindest in den ersten 50 Tagen die Situation drastisch verschlechtert. Und zwar noch nicht einmal wegen seines Kurses, der irgendwo hinführen könnte, in ihrem Sinne Autarkie, wie Sie gerade erwähnt haben, sondern wegen des Zickzacks. Zölle ja, übermorgen nein, ach dann doch nicht, nur die Hälfte, dafür aber in 30 Tagen, ah nee, sagen wir 15 Tagen, wir wissen es jetzt auch nicht ganz genau und im Übrigen machen wir es halt so. Das macht die Märkte wahnsinnig, das macht die Menschen wahnsinnig und das zeigt noch einmal, was ich gesagt habe, der Typ kann es nicht.
Sie reden jetzt von der innenpolitischen Seite, vielleicht von der volkswirtschaftlichen Seite, weiß ich jetzt im Moment gar nicht. Es gibt natürlich aber den Aspekt, der für uns ehrlich gesagt interessanter ist, die geopolitische, ja, die internationale Seite. Da wird ja auch immer gesagt, er agiert so erratisch und mit der NATO und mit der Ukraine und so. Neulich tollen Artikel gelesen, Nicolas Busse, FAZ, auch wirklich kein Linker, ja, also auch kein Hothead und durchgeknallter Attacktyp oder so, sondern einfach ein echter außenpolitischer alter Kommentator von der FAZ, der sehr, sehr viel Erfahrung und Ahnung hat, der gesagt hat, ja Leute, das sieht vielleicht ein bisschen erratisch aus, in Wahrheit folgt das aber einer Linie, die sich in der amerikanischen Außenpolitik schon seit längerer Zeit zeigt, und zwar schon mit Obama hat das angefangen, hin zum pazifischen Becken, China als große Herausforderung sehen, das Bedürfnis in Europa nicht mehr gebunden zu sein, auch Russland als Gegner von der Hacke zu haben, damit Russland erstens einem keinen Ärger macht in Europa und zweitens vielleicht China weniger unterstützt und so weiter. Das heißt, in den großen Linien der amerikanischen Geopolitik ist das, was Trump macht, leider, muss man sagen, gar nicht so verrückt, sondern irgendwie ziemlich schlüssig.
Aber Augstein, die schicken mir ja immer diese Texte, die ich lesen soll, damit ich schlauer werde. Den habe ich jetzt auch gelesen und muss sagen, also wenn es clever ist oder gar einer Strategie folgt, einem großen Design, Grand Design, wie es so schön heißt, dass die USA gegen den einzig wirklich großen Rivalen China in Wahrheit antreten wollen und deshalb irgendwie die Russen befrieden müssen, dann verstehe ich überhaupt nicht, wie in dieses Grand Design passen soll, den wichtigsten, mit kilometerweitem Abstand wichtigsten Verbündeten der USA bei der Gelegenheit so vor den Kopf zu stoßen, dass sie bestimmt nicht mehr im Lager der USA stehen werden, zumindest nicht mehr voll und mit Nachdruck, wenn es tatsächlich in Anführung gegen China geht. Also, wenn die USA glauben, sie könnten es mit China aufnehmen, ohne die Unterstützung der Europäer, 450 Millionen Leute in einem saturierten, voll funktionsfähigen Markt, wir sind mehr als die Amerikaner. Also wenn die glauben, die können ohne uns mit China klarkommen,
naja,
dann ist es doch der Schnitt in den Finger Pikes.
Na, das zeigt vielleicht nur, wie wenig die Amerikaner den Europäern da zutrauen. Und vielleicht haben die Amerikaner auch mal auf die Landkarte geguckt und dann gesehen, selbst wenn die Deutschen ja die Fregatte Wiesbaden schicken würden, um Hawaii zu helfen, wenn es an der chinesischen Bedrohung sich gegenüber sieht, dann dauert das verdammt lange, bis das
Ding da ist. Und das ist auch nicht so viel. Es geht doch nicht darum, darum geht es doch jetzt wirklich nicht. Es geht doch nur um die Frage, können Sie China wirtschaftlich treffen. Und darauf wird es ja hinauslaufen. Wenn man unbedingt so etwas will wie eine feindselige Auseinandersetzung, kann die USA China wirklich treffen ohne die Europäer? Und die Antwort lautet nein. Die Antwort lautet nein. Wenn die USA die Europäer quasi noch dazu in die Arme der Chinesen treiben würden, so ein Leitartikel gab es auch mal im Spiegel übrigens, dann stünden sie allein. Und dann würden sie feststellen, dass sie eben allein nicht mehr die Kraft haben, die Welt zu ordnen. Das können sie nur mit den Europäern. Also, der schießt sich wirklich in den eigenen Fuß. Und die Folgen der Trumpschen Politik, also das Auseinanderdriften, das Auseinanderrennen der Blöcke Europa und USA, sehen sie doch schon allein jetzt in Deutschland. Welche grundstürzenden Folgen das hatte, nämlich zum Beispiel aus dem Stand stellt ein Friedrich Merz, der im Wahlkampf immer sagte, nein, Schulden in der Form müssen wir nicht machen, an die Schuldenbremse müssen wir nicht rein. Aus dem Stand stellt dieser Mann nach der Wahl 500 Milliarden, beinahe unbegrenzt, Euro hin, um aufzurüsten, um Deutschland allein aufzurüsten, um Europa mitschlagfähig wieder zu machen, beziehungsweise autonom bei der Landes- und Territorialverteidigung.
Das ist aber, glaube ich, nicht ein Zeichen für die disruptive Wirkung der Trumpschen Politik, sondern ein Zeichen dafür, dass unsere Politik aus den Mechanismen, die wir bei Corona gesehen haben, nichts gelernt haben. Wir haben darüber letzte Woche schon geredet. Panikpolitik ist niemals gut. Politik, die eher eine Grundsätze über Bord wirft, die es gerade gibt für schwierige Zeiten, ist auch nicht gut. Was soll das? Das ist genauso wenig, wie sie bei Corona war es auch falsch, den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht mehr auf der Parkbank sitzen, wir nehmen euch alle bürgerlichen Freiheiten weg, weil sonst seid ihr alle morgen tot, ihr seid alle tot. Und jetzt ist genau das Gleiche. Jetzt so, Sicherheit hat kein Preisschild und jetzt steht der Russe vor der Tür, was nützt uns da das Rechnen? Wir sind alle tot, 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 wenn wir jetzt nicht aufrüsten. Das ist immer falsch und das Merz, das auch, darüber haben wir hier letzte Woche schon geredet, Blume, das gilt diese Woche auch noch und das Merz ausgerechnet das macht, zeigt nur, was, Entschuldigung, was für ein Charakterlappen er ist. Er hat die Ampel vor sich hergetrieben im letzten Jahr, da ging es um deutlich weniger Beträge und den hat er echt nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gegönnt. Sobald für ihn die Kanzlerschaft in Sicht ist, irgendwie gibt es kein Halten, gibt es keine Grenzen, kein Maß und Mitte, keine Maßstäbe, gar nichts. Und die CDU macht es mit, weil die alle genauso regierungs- und machtgeil sind, wie dieser Mann an der Spitze. Naja, diese ganze Partei hat doch überhaupt keine Prinzipien und Werte. Es hätte doch einer mal sagen müssen, Entschuldigung, wir können doch nicht, unsere ganze politische Vergangenheit in den letzten Jahren war ein wesentlicher Bestandteil, diese Schuldenbremse, die Haushaltspolitik, die vernünftige, die schwäbische Hausfrau, die vernünftige Haushaltsführung und bam, 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 über Nacht alles weg. 500 Milliarden für Aufrüstung, 500 Milliarden für Infrastruktur. Infrastruktur? Das Thema beschäftigt uns doch seit Jahrzehnten. Plötzlich ist die Kohle da. Wer soll das denn noch ernst nehmen? Welcher Wähler soll diese Politiker ernst nehmen?
Augstein, wollen Sie jetzt doch in der Kommunalgruppe Kleinmachnow oder Berlin-West-Südost für die Linkspartei antreten? Es klang so. Es klang so, als würden Sie ein Festzelt von 7 Linksparteianhängern rammelvoll. Also die Linkspartei-Anhänger, hochmachen wollen.
8,5%, jetzt hör mal auf, 8,5% aus dem Stand, wegen Merz. 8,5% wegen Merz, die verdanken das nur Friedrich Merz, das wissen Sie.
Ja, schon richtig. Aber jetzt nochmal zurück. Bedrohungslage ist wichtiger als Kassenlage, sagte der noch und vielleicht zukünftige Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Debatte um die Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das fand ich ganz einleuchtend. Also ich finde dieses Infrastrukturvermögen, da kommen wir gleich zu, das Aufrüstungsvermögen, beziehungsweise die Extraschulden dafür, die bis zu 500 Milliarden, die kann man ganz gut argumentieren, weil es eben ein eben doch disruptiver Moment ist, den man jetzt wahrscheinlich auch disruptiv beantworten muss. Das geht zurück, ja, zurück in die Bereiche, in die Größenordnungen, die wir vor dem Fall der Mauer hatten. Das hat übrigens Deutschland auch ganz gut überlebt, damals Westdeutschland. Wem das nicht so gut getan hat, war die Sowjetunion, die dann nämlich de facto pleite war am Ende und auseinanderbrach.
Ganz kurz, darf ich da auf das Argument mal eingehen? Das ist ein ganz wichtiges Argument, weil es wird ja immer gesagt, 3,5% BSP damals für Verteidigungsausgaben, das hat doch auch funktioniert. Das ist total irre. Das ist genau das gleiche Argument, was die Journalistin der Taz benutzt, wenn sie über nachhaltiges Wirtschaften redet und sagt, wenn wir auf das Niveau von 1979 zurückgehen mit unserem Bruttosozialprodukt, dann können wir nachhaltig leben in dieser Gesellschaft und dann sind wir sozusagen für den Planeten aushaltbar. Sie hat das genau ausgerechnet. Das Niveau von 1979 ist sozusagen vertretbar ökologisch, wo alle Leute, sie auch, gesagt haben, Alter, welche Schraube ist eigentlich bei dir locker? Irgendwie so 1979 geht's noch so. Jetzt wollen Sie mir irgendwie sagen, ja, aber damals haben wir 3,5% bezahlt, das ging auch. Das Denken ist falsch. Es funktioniert halt heute nicht mehr. Wir sind heute eine andere Gesellschaft. Es funktioniert anders. Es sind andere Beträge, andere Realitäten, andere Bedrohungslagen. Diese Zahlenvergleiche bringen so eine Scheinvernunft da rein, um etwas zu kaschieren, was halt in Wahrheit völlig irre ist. Die Russen kommen nicht mal mit der Ukraine klar. Warum muss ganz Europa sich jetzt bis an die Zähne bewaffnen? Diese Frage beantworten sie einfach nicht. Doch. Und auch Herr Pistorius beantwortet
doch,
sie
natürlich.
Nicht. Ah ja?
Was sagt Wir haben denn? Nur eine unterschiedliche Einschätzung, was Russland als Land, als Volkswirtschaft, als Wehrwirtschaft, Kriegswirtschaft kann und was Wladimir Putin als Person, als Charakter will. Da sagen sie, wird schon nicht so schlimm kommen, weil A, die können ja gar nicht richtig, die sind viel zu schlapp. Und B, so schlimm ist der Herr Putin nun auch nicht. Wenn er die Ukraine hat, dann reicht es ihm auch schon.
Sie schwurbeln sich schon wieder weg. Sie Nein, kommen nicht ich, mal mit Moment, der Ukraine Moment. Klar. Warum müssen wir aufrüsten, wenn die nicht mal die Ukraine besiegen können?
Weil die russische Seite radikal aufrüstet. Und zwar weit über das Maß hinaus, was sie jetzt noch bräuchte, wenn sie wirklich jetzt Schluss machen wollte. Wenn sie wirklich jetzt sagen will, Donald Trump gibt uns ja alles, was wir haben wollen, nämlich diese östlichen Gebiete, ungefähr ein Fünftel des Territoriums. Er sorgt dafür, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Und das waren ja im Kern unsere Kriegsziele. Ist jetzt also gut. Wir schalten wieder um auf Friedenswirtschaft, weil das ist besser für unsere Menschen. Genau das tut Wladimir Putin nicht. Und es mag einen Grund haben. Da können wir jetzt beide versuchen, in seinen Kopf zu gucken. Nur eines können wir nicht. Es so ausschließen, wie sie es tun. Dass er tatsächlich überlegt, als nächstes mit meiner tollen, vielleicht dann sogar besser funktionierenden Kriegswirtschaft, weil gut eingespielt, gehen wir einfach mal und gucken, ob wir uns eine litauische Stadt nehmen können. Gucken wir mal, ob wir aus Polen ein Stück rausschneiden können, um Kaliningrad, das ehemalige Ostpreußen, mit dem russischen Territorium zu verbinden. Mal sehen, was so geht. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Denn die USA werden den Europäern nicht helfen. Das ist jetzt mal klar. Vorher konnte man sich darüber streiten, ob das so kommen würde, aber es gab eine hinreichende Unsicherheit, dass sie es nicht vielleicht doch tun würden, dass sie nicht vielleicht doch voll einsteigen würden in die Verteidigung des europäischen Kontinents. Jetzt können sie davon nahezu ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Und diese Lücke in einem System, das seit dem Zweiten Weltkrieg gut funktioniert hat, bis zum Fall der Mauer, nämlich Abschreckung, in diese Lücke muss jemand gehen. Ach, das Quatsch. Sind wir. Und jetzt, damit haben Sie den einen Topf argumentiert und den zweiten Topf, Infrastruktur, da bin ich bei Ihnen, ist eigentlich ein Wortbruch, eigentlich eine radikale Kursabkehr, die Friedrich Merz offenkundig bereit war zu machen, weil er sonst nicht Kanzler geworden wäre. Sonst hätte es keine Regierung gegeben, zumindest keine aus CDU und SPD.
Und die Grünen machen es mit, weil man ihnen noch 100 Milliarden irgendwie so fürs Klima gegeben hat, haben sich kaufen lassen. Selbst die, das hätte jetzt ja alles, könnte jetzt ja nur noch scheitern im Bundesrat. Jetzt habe ich gelesen, auch die Freien Wähler, Herr Aiwanger in Bayern, macht auch mit, weil er gesagt hat, es gibt irgendwo dann einen Passus, der dann sagt, Gesetze sollen künftig nur noch so gemacht, kann, ich weiß nicht. Man hat sich mit irgendwas abspeisen lassen, mit irgendeiner Weißwurst, die ihm Söder hingehalten hat.
Nee.
Es ist erbärmlich, wie dieses gesamte politische System sich selbst außer Kraft setzt und das Land mit einer Schuldenlast potenziell, ja, wir wollen mal fair sein, das ist ja noch nicht aufgenommen, die Schulden, es gibt ihnen ja nur die Möglichkeit, diese Schulden aufzunehmen, potenziell mit einer Schuldenlast erdrückt, die noch auf Generationen hier das Leben prägen wird. Nur damit Friedrich Merz Kanzler wird? Ich meine, geht's noch?
Ockstein, Sie haben es ja schon fast am Wickel. Es ist ja gar nicht so schlimm, Sie sind gar nicht so daneben. Natürlich werden Menschen, die heute noch gar nicht geboren sind, an diesen Schulden immer noch abbezahlen. Wenn sie denn gemacht werden, aber ich würde mal davon ausgehen, ein Schuldentopf, das ist ein bisschen zu viel Honig in der Nähe von kleinen, tapsigen Bären. Also da wird man schon reinlangen wollen. Also, das belastet künftige Generationen oder mindestens mal die jüngere Generation, bis dass sie selber alt sind. Und darum muss die Gegenleistung jetzt in einer großen Staatsreform besteht. Also, es muss glücken, was auf kleinerem Level vielleicht, aber immerhin vergleichbar, 2005 geglückt ist, als die Mehrwertsteuer zum Beginn einer Regierung von Angela Merkel mit der SPD, auch eine große Koalition, um 3 Prozentpunkte angehoben wurde. Da hatte die SPD gesagt, nee, im Wahlkampf müssen wir nicht anheben, wir haben genug Geld. Die CDU hatte damals argumentiert, doch, es sind solche Löcher, wir brauchen 2 Prozentpunkte mehr. Am Ende wurden es 3. Riesenaufschrei. Die SPD hat ihr Wahlversprechen gebrochen. Und auch Frau Merkel hat ihr Wahlversprechen gebrochen. Denn es sind ja jetzt 3 Prozentpunkte Mehrwertsteuer von 16 auf 19. Die Gegenleistung in Anführungsstrichen war die Rente mit 67, eine echte Sozialstaatsreform, von der wir heute noch zehren. Die Rente wäre heute fertig. Fertiger, als sie ohnehin schon ist, wenn diese Reform nicht gekommen wäre. Und so etwas braucht es jetzt wieder. Und das gibt es.
Reform klingt immer gut, Blume. Jeder will Reform. Ja klar, Reform, Reform. Ja, natürlich, ich will mich auch reformieren, wir reformieren alles und so. Wobei man sagen muss, Reformhäuser irgendwie sind eher komische, muffige Läden mit so Ikea-Regalen, in denen irgendwelches Zeug steht, was ich nicht essen will. Egal. So, wenn ich Sie so reden höre und wenn ich mir Friedrich Merz und seine Boygroup, denn das sind vorwiegend alles Männer um ihn herum, angucke, dann denke ich mir, was wird denn da wohl als allererstes reformiert? Meinen Sie, da geht es an die Unternehmenssteuer? Meinen Sie, da geht es an die Erbschaftssteuer? Meinen Sie, es gibt ganz großen Bürokratieabbau, den wir übrigens dringend bräuchten, sagen alle Wirtschaftsleute, das wichtigste Problem ist hier die Bürokratie. Meinen Sie, darum geht es? Nein, es wird natürlich an den Sozialstaat gehen und dann wird man versuchen, den Leuten, die ohnehin schon wenig haben, noch ein bisschen was wegzunehmen, um einfach die alte, gute, alte Umverteilung von unten nach oben zu machen. Denn in der Tat ist in unserem Sozialstaat natürlich eine Menge zu holen, ja, wenn man das jetzt Musk-mäßig sagt. Ja, wie viel Musk braucht Merz? Ja, Merz macht den Musk. Da kann man eine ganze Menge lustiger Alliterationen machen. Aber das ist eben auch so fies und so eklig. Und ich bin gespannt, wie lange die SPD braucht, dass sie mitbekommt, wenn sie das auch noch mitmacht. Dann ist sie nächstes Mal nicht bei wie viel Prozent waren die? 16? Dann haben die noch 12. Und bei der übernächsten Wahl nur noch 8. Aber dafür waren die Genossen immer staatstragend und haben immer der staatspolitischen Verantwortung mitgemacht und so. Das ist so traurig, so traurig.
So sad, würde Donald Trump sagen. So sad. Ach, Augstein, Bürokratieabbau, natürlich. Der kommt übrigens schneller als man denken wird, aus Brüssel. Wo tatsächlich jetzt die EU-Kommission reihenweise Vorschläge macht, Sachen zurückzunehmen, die sie selber schon beschlossen hatte, beziehungsweise auch die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament beschlossen hatten. Da werden lattenweise Richtlinien aufgehoben, der Kreis der Betroffenen deutlich verkleinert oder das Ganze auf der langen Bank ein bisschen nach hinten geschoben. Also da kommt schon noch was, da ist mir jetzt mal gar nicht mal so bange und da muss das in Deutschland natürlich weitergehen. Entscheidend ist, was machen Sie mit dem Sozial- und Rentenstaat? Kann man den reformieren, ohne ungerechterweise Leuten etwas wegzunehmen, was sie dringend brauchen? Und worauf sie, wenn man so will, in so einem Sozialstaat wie Deutschland sein will und sein muss, da bin ich ja völlig Ihrer Meinung, auch einen Anspruch haben, dass sie es bekommen. Und das Dreh- und Angelwort, finde ich, in dem Satz ist brauchen. Bedient der Sozialstaat, liefert der Sozialstaat an die Bedürftigen und nur an die Bedürftigen? Und wie sehr zentriert er seine Leistungen und die Bedingungen an diese Leistungsgewährung an Bedürftigkeit? Oder macht es inzwischen eben im mehrere hundert Milliarden Euro Bereich mit der Gießkanne?
Ja, aber
oh, Moment, und das ist, wenn es gelingen würde, darüber nachzudenken, und zwar ohne jetzt diesen Impetus, oh, lass uns die Hartz-IV-Bürgergeldempfänger um 30 Euro drücken, das bringt dann ja auch schon was. Das ist alles Quatsch. der individuelle Satz ist nicht egal, aber er ist nicht so zentral wie die aber andere Frage. Doch, wie kriegen Sie ihn fokussiert? Und ich sage Ihnen gleich ein ganz konkretes Beispiel, was Hunderttausende, wenn nicht 2 Millionen Menschen angeht. Wie kriegen Sie ihn fokussiert auf Bedürftigkeit?
Okay, Sie kommen mit dem Sozialstaat, ich glaube Ihnen jetzt mal, ja, benefit of the doubt, dass Sie das nicht deshalb tun, weil Sie irgendwie den Ärmsten der Armen praktisch noch den Fuß ins Genick stellen wollen und so. Sondern Sie kommen natürlich deshalb mit dem Sozialstaat, weil erstens da wahnsinnig viel Geld drin ist. Der Sozialstaat ist ja alles Mögliche in Deutschland. Das ist ja auch ein diffuser Begriff. Das ist übrigens schon das Problem, dass der Begriff ein bisschen diffus ist. Aber weil natürlich auch in dem Gewürzel aus Bund, Ländern und Gemeinden 75.000 verschiedene Stellen mit 130 verschiedenen...
Ich kann es Ihnen auch sagen. 173 Sozialleistungen, verwaltet von 29 Behörden, in 16 Bundesländern, in 400 Landkreisen,
und
unter dem politischen Tutorium von 7 verschiedenen Bundesministerien.
Das bedeutet, wenn Sie an den Sozialstaat rangehen, dann machen Sie ja das, worüber wir die ganze Zeit reden. Dann machen Sie eben nicht die Strukturreform der deutschen Verwaltung. Weil der Sozialstaat ist ja nur das eine Beispiel, aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, im Bauwesen, im Energiesektor, im Verkehrswesen, keine Ahnung, im allgemeinen Verwaltungswesen, auch was die Bürger betrifft, herrscht ein kompletter wahnsinniger Wildwuchs von Zuständigkeiten und Doppel- und Dreifachzuständigkeiten. Und ich habe jetzt für unsere Sendung mal so ein bisschen rumgelesen, wo eigentlich die Probleme liegen, wer sich damit beschäftigt und was man machen kann. Und die Literatur und die Artikel dazu sind natürlich unübersichtlich viel, weil das Thema auch schon uralt ist. Aber es läuft alles komischerweise immer auf eine Sache zurück, nämlich weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Das ist total lustig, dass alle diese Sachen, alle diese Artikel laufen zurück darauf, dass unser System krankt daran, dass wir zu viel Kontrolle haben und zu wenig Vertrauen in Bürger und Unternehmen. Und das lässt sich durch Gesetzesänderungen kaum verändern. Da kommen Sie so gar nicht ran. Das ist ein Sinneswandel, der passieren müsste bei allen Beteiligten. Und das finde ich jetzt mal Spaß beiseite. Super spannendes Thema. Wie macht man das eigentlich? Wie bringt man eine gesamte Gesellschaft dazu, ein anderes Verhältnis, was zu sich selbst, zu den Abläufen, zur Verwaltung zu finden?
Ich glaube, noch einmal Sozialstaat, aber auf diese Frage, die ja auch so das Ergebnis so einer Staatsreformfindungskommission beim Bundespräsidenten war, mit unter anderem, glaube ich, dem ehemaligen Innenminister de Maizière, dem ehemaligen Finanzminister Steinbrück und noch ein paar anderen. Pauschalierung ist zum Beispiel im Sozialstaat ein Begriff. Jetzt muss jedem Bürgergeldempfänger, wenn sich ein Müh an seiner Lage ändert, das neu genehmigt werden. Und in jedem Einzelfall, weil es einzelfallgerecht sein soll, damit es nicht beklagbar sei, muss das dann neu gemacht werden. Ungeheurer Verwaltungsaufwand, anstatt zu sagen, wir pauschalieren die Leistungen und der eine kriegt vielleicht ein bisschen zu viel, dann haben wir dem Vertrauen geschenkt und der andere kriegt vielleicht einen Tick zu wenig, das bringt ihn aber auch nicht um. Dafür sparen wir aber uns Vorgänge und legen eine neue Geisteshaltung im Verhältnis auch zwischen Staat und Bürger an den Tag. Bin ich sofort dabei. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Es heißt ja, man könne die Bürgergeldsätze, das Gewähren von Bürgergeld, nicht kürzen oder nur schrittweise und dann maximal um 30%. Das stimmt nicht. Das einschlägige Verfassungsgerichtsurteil, was da immer zitiert wird, hat auch eine Passage, wo es heißt, wenn jemand eine zumutbare Arbeit nachhaltig ablehnt, obwohl er arbeiten könnte, also wirklich arbeitsfähig ist und nicht durch Krankheit oder anderes verhindert, dann darf man ihm das auf null kürzen. Warum? Weil dann das Amt davon ausgehen muss, also wenn du diese Arbeit nicht nimmst, obwohl sie zumutbar ist und obwohl sie dir genug Geld bringt, dann hast du offenkundig schon eine Arbeit oder irgendein anderes Einkommen. Auf jeden Fall brauchst du kein Bürgergeld mehr. Das wäre ein Paradigmenwechsel im Bürgergeld. Du bist es los, wenn du eine Arbeit nicht annimmst. Und zwar nicht, du bist es los als Strafe, als Sanktion, sondern, du beweist damit, du brauchst es nicht. Du brauchst das Bürgergeld nicht, du kommst offenkundig auch so über die Runde, wenn du die Arbeit nicht annehmen willst.
Aber es ist doch interessant, dass ich über ein grundlegendes Prinzip sozusagen des Verwaltungsumbaus gesprochen habe, nämlich mehr Vertrauen, weniger Kontrolle. Und das Erste, was Ihnen einfällt, ist eben doch das Beispiel von irgendjemandem, der unberechtigterweise zu viel Bürgergeld kassiert. Und das nehmen wir ihm jetzt weg und dann...
Aber ich habe doch gerade gesagt, es ist nicht als Strafe gemeint.
Ja, aber das ist aber...
Es beweist nur, dass er es nicht braucht.
Ja, alles okay. Aber ich glaube, das löst sozusagen, also der Fokus Es ist immer, die Frage ist doch immer, lieber Kollege Blume, wenn man eine diffuse Problemlage hat, ist doch immer die Frage, wohin richtet man den Scheinwerfer der eigenen Aufmerksamkeit? Ja, im Bundestagswahlkampf wurde der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit sehr stark auf die Migrationsfrage gelenkt, obwohl die nur ein Teil der ganzen Probleme war, mit dem wir zu tun haben. Wir haben es jetzt hier gerade zu tun mit, wo kommt eigentlich die Kohle her, wenn die Bundesregierung so viel Geld rausschmeißen will, wie sie es jetzt möchte? Ja, so, wo kommt eigentlich das Geld her? Erstens, zweitens, riesiges Strukturproblem, Bürokratie, zu viel und so. Und das Erste, was dem Kollegen Blome einfällt, ist, da gibt es Bürgergeldempfänger, die kriegen Geld, was sie gar nicht verdienen. Es ist immer eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Ich würde zum Beispiel eher gucken, was ist mit den Unternehmenssteuern, was mit den Erbschaftssteuern, was ist eigentlich mit der Doppelzuständigkeit in ganz vielen Verwaltungen, mit der Zusammenarbeit von Kommunen und Landkreisen. Warum kriege ich meinen Führerschein hier und meine Meldebestätigung da? Warum? Das ist, in Berlin ist das anders organisiert und in Hamburg. Aber wenn Sie irgendwo auf dem Land wohnen, dann wundern Sie sich, wie beschissen Deutschland einfach organisiert ist. Dahin sollte man mal gucken und nicht irgendwie so auf die arme Sau, die irgendwie Bürgergeld 5,50 Euro zu viel bekommt. Bam, das ist meine Meinung dazu. So. Ich hab Zahnschmerzen außerdem. Ich war gestern beim Zahnarzt. Ich muss nach Hause, ins Bett.
Deshalb haben Sie so dicke Backen.
Ja, ich sehe aus.
Ich dachte, Sie blasen sie mal wieder auf. Ja, Augstein, ich glaube, wir müssen auf diesem Thema nochmal weiter rumarbeiten, weil Sie exakt gar nicht verstanden haben, was ich gesagt habe. Es geht nicht um 5 Euro kürzen beim Bürgergeld. Das ist vollkommen Hupe. Das ist vielleicht von symbolischer Bedeutung, aber nicht wirklich relevant. Relevant ist, das System des Sozialstaats in Deutschland
Blume.
Auf Bedürftigkeit Blume. Umzustellen, Blume. Zurückzustellen.
Blume. Wir müssen das System der Einzelfallgerechtigkeit beenden. Das heißt, auch Ihnen wird in diesem einzelnen Fall keine Gerechtigkeit zuteil. Tschüss, bis nächste Woche.
Aber ich werde Recht behalten. Was ist dann einzelfallgerecht? Tschüss.